SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Sarah Sasso. Schönen guten Tag. In Südkorea hat das Parlament für die Absetzung von Präsident Yoon gestimmt. In Frankreich gibt es einen neuen Premierminister und er hat wahrhaftig keinen leichten Job. Im Interview der Woche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
SR Info.
Das war ein Schockmoment für die Menschen in Südkorea vergangene Woche, als Präsident Yoon wegen eines Haushaltsstreits im Parlament das Kriegsrecht verhängte. So wollte er gegen die Opposition vorgehen. Das Parlament hatte die Situation dann aber entschärft, indem es von seinem Vetorecht Gebrauch machte. Aber die Staatskrise, die war da und nun hat das Parlament für die Amtsenthebung des Präsidenten gestimmt. Thorsten Iffland mit den Einzelheiten.
In diesem Moment ist klar, dass die kurzzeitige Ausrufung des Kriegsrechts nun doch politische Konsequenzen für Präsident Yoon haben wird. Parlamentssprecher Wu erhebt sich, in einer Hand ein Blatt Papier mit den Abstimmungsergebnissen, in der anderen ein Holzhammer. Der Antrag auf Amtsenthebung von Präsident Yoon wurde mit 204 von insgesamt 300 Stimmen angenommen. 85 Stimmen wurden abgelehnt und 3 waren ungültig. Damit steht fest, es gibt die notwendige Zweidrittelmehrheit für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Yoon. Genau eine Woche, nachdem das Vorhaben durch einen Boykott von Yoons Regierungspartei noch gescheitert war. Die Reaktion der Demonstranten vor der Nationalversammlung, dem Parlamentsgebäude in Seoul. Stimmung wie bei einem Fußballspiel. Der unbeliebte Präsident muss nun um sein politisches Überleben fürchten. Dabei rechtfertigte Yoon sich erst am Donnerstag erneut für die kurzzeitige Ausrufung des Kriegsrechts. Wir müssen verhindern, dass die Kräfte und kriminellen Gruppen, die für die Lähmung der Regierungsverwaltung und die Störung der nationalen Verfassung verantwortlich sind, die Staatsverwaltung übernehmen und die Zukunft der Republik Korea bedrohen, egal was passiert. Ich werde bis zum Ende kämpfen. Mindestens 12 Mitglieder von Yoons konservativer Partei sehen das anders. Sie stimmen für den Antrag der Opposition auf ein Amtsenthebungsverfahren. Durch die Entscheidung des Parlaments ist Präsident Yoon vorerst suspendiert. Der 75-jährige Ministerpräsident Han übernimmt und äußert sich kurz danach vor den Kameras. Ich werde meine ganze Kraft und Anstrengung einsetzen, um die Landesverwaltung in dieser schwierigen Zeit stabil zu führen. Die Entscheidung über die Zukunft von Präsident Yoon liegt jetzt in den Händen des südkoreanischen Verfassungsgerichts. Aktuell sind 6 Richterposten besetzt. Eine einzige Gegenstimme würde ausreichen, um die Amtsenthebung von Yoon wieder zu verwerfen. 180 Tage, maximal ein halbes Jahr also, haben die Richter Zeit, darüber zu entscheiden. Der Fraktionsvorsitzende der größten Oppositionspartei Park erhöht gleich mal den Druck auf das Gericht. Wir nutzen diese Gelegenheit, um das Verfassungsgericht aufzufordern, dass die Verhängung des Kriegsrechts am 3. Dezember eine schwerwiegende Angelegenheit ist, die die verfassungsmäßige Ordnung untergräbt. Und wir bitten darum, dass das Amtsenthebungsverfahren zügig durchgeführt und streng nach der Verfassung beurteilt wird. Sollte das Gericht der Absetzung zustimmen, wäre Yoon der 2. Präsident in der Geschichte Südkoreas, der des Amtes enthoben wird.
Aus Südkorea war das Thorsten Iffland. Der Wahlkampf zur vorgezogenen Bundestagswahl, der läuft schon auf Hochtouren. Wichtige Themen: Migration und Steuerentlastungen. Und genau dazu will die Ampelkoalition noch vor der Neuwahl ein Gesetz beschließen. Steuerliche Entlastungen und eine Kindergelderhöhung, obwohl es die Ampelkoalition ja so gar nicht mehr gibt. Das hört sich ja erstmal gut an, aber für Privathaushalte könnte 2025 trotzdem weniger Geld vom Bruttoeinkommen übrig bleiben, weil eben andere Belastungen steigen. Da halten CDU und CSU natürlich dagegen mit ihrem Wahlprogramm. Da versprechen sie umfangreiche steuerliche Entlastungen. Und wie das aussehen soll, dazu ARD-Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth.
Die Union schaut vor allem auf Besserverdienende. Der Spitzensteuersatz soll nämlich später erst greifen. Also Arbeitnehmer dürfen nach dem Plan von CDU, CSU mehr pro Jahr verdienen, bevor sie den höchsten Steuersatz zahlen müssen. Auch will die Union, dass der Solidaritätszuschlag, der Soli, komplett abgeschafft wird. Den müssen im Moment ja sowieso nur noch die Besserverdienenden zahlen. Dann wollen die Unionsparteien das Auswärtsessengehen erschwinglicher machen. Und zwar dadurch, dass die Mehrwertsteuer in der Gastronomie abgesenkt wird von 19% auf 7%. Das hatten wir schon mal Mal, vorübergehend während der Corona-Pandemie, und das will die Union dauerhaft.
Auch die Asylpolitik ist ein Schwerpunktthema, und dabei will die Union ihre Haltung ganz klar kennzeichnen.
Vor allem Härte. Damit will die Union ihr Profil schärfen. Es heißt ganz klar im Wahlprogramm, wer keine Papiere hat, die Rede ist von illegalen Migranten, soll nicht aufgenommen werden von Deutschland. Und wer den Status ausreisepflichtig hat, also schon im Land ist, der soll nur noch das Nötigste bekommen. Im Programm heißt es Bett, Brot und Seife. Der Union geht es vor allem um Sachleistungen für Migranten, weniger um Bargeld. Das sind bekannte Forderungen von CDU, CSU bei diesem Thema. Jetzt zum Start des Wahlkampfes noch einmal zugespitzt. Formuliert.
Der Umgang mit Migranten soll also nicht teurer werden für die Staatskasse. Dafür würden aber die Steuergeschenke sie sehr belasten.
CDU, CSU sagen nicht in ihrem Wahlprogramm, wie sie die ganzen Steuergeschenke genau finanzieren wollen, also wo das Geld dafür herkommen soll, was an anderer Stelle vielleicht wegfallen müsste an staatlichen Leistungen. Denn, was wir von der Union ja auch wissen, an der Schuldenbremse will sie nicht rütteln. Im Wahlprogramm geht es auch ums Thema Bauen und Wohnen. Und da verspricht die Union, dass sie schnell für neues Bauland sorgen will, die Regeln vereinfachen möchte. Das sind alles Dinge, die die aktuelle Bundesregierung auch wollte, aber größtenteils im Kompetenzbereich der Länder und Gemeinden liegen. Also da können auch CDU, CSU nicht einfach dran rütteln.
ARD-Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth mit dem Überblick über einen Teil des Wahlprogramms der Union. Sie verspricht härtere Regeln für Migranten und Steuergeschenke für Bürgerinnen und Bürger. Wir schauen nach Paris. 9 Tage nach dem Sturz der französischen Regierung Barnier hat Frankreich einen neuen Premierminister, und er heißt François Bayrou, führt eine kleine Zentrumspartei an und gilt als enger Vertrauter Macrons. Inmitten einer zerstrittenen Parteienlandschaft soll Bayrou jetzt für stabile politische Verhältnisse sorgen, berichtet Paris-Korrespondentin Julia Borutta.
Die französische Gesellschaft versöhnen, das ist der Anspruch von François Bayrou.
J'essaierai de servir cette réconciliation nécessaire. Et je pense que c'est là le seul chemin possible vers le succès.
Versöhnung sei der einzige Weg zum Erfolg. Doch Bayrou wird es schwer haben. Er befindet sich, wie er es selber ausdrückte, vor einem Himalaya der Schwierigkeiten. In einer bildreichen, wenig konkreten Ansprache erklärte Bayrou, der große Schuldenberg sei nicht nur ein finanzielles, sondern auch ein moralisches Problem.
Nous avons le devoir.
Wir haben die Pflicht, ohne Schüchternheit und mit offenen Augen diese Situation anzupacken. Eine Situation, die entstanden ist, weil über Jahrzehnte hinweg das lebensnotwendige und dringliche Gleichgewicht außer Acht gelassen wurde. Seine Herangehensweise bestehe darin, nichts zu verstecken, nichts zu vernachlässigen und nichts außer Acht zu lassen.
Meine Linie der Konduite sera de ne rien cacher, de ne rien négliger et de ne rien laisser de côté.
Um ein zukünftiges Regierungsbündnis breit aufstellen und gegen erneute Misstrauensvoten von extrem links und extrem rechts absichern zu können, braucht Bayrou die gemäßigten Linken. Sozialisten, Grüne oder Kommunisten. Sie müssten entweder in die Regierung eintreten oder diese zumindest tolerieren. Die Sozialisten aber haben bereits abgewunken. Aus ihrer Sicht hätte Präsident Macron einen Vertreter des Linksbündnisses NFP zum Premier ernennen müssen. Schließlich sei der NFP aus der letzten Parlamentswahl als stärkste Kraft hervorgegangen. Der Fraktionsführer der Sozialisten, Boris Vallot, erklärte:
On nommant à Matignon.
Indem Macron einen Vertrauten aus seinem politischen Block benennt, geht er das Risiko ein, die politische und institutionelle Krise zu verstärken, die er mit der Auflösung des Parlaments im Frühjahr losgetreten hat. Er scheint seine eigene Politik einfach weiter betreiben zu wollen. Deshalb treten wir nicht in diese Regierung ein. Der kommunistische Parteichef Fabien Roussel knüpfte seine Kooperationsbereitschaft an eine Bedingung. Der Premierminister darf nicht mehr den Sonderartikel 49.3 benutzen, denn dieser Artikel erlaubt es, Gesetze ohne die finale Zustimmung der Nationalversammlung durchzudrücken. Nur wenn Bayrou zusichert, den 49.3 nicht mehr zu nutzen, sind alle gezwungen, Kompromisse zu machen. Nur dann würden wir im Umkehrschluss auf ein Misstrauensvotum verzichten. Demonstrativ konstruktiv gibt sich Marine Le Pen, Fraktionschefin des rechtsradikalen Rassemblement National. Sie erklärte:
Je ne brandis pas la menace de la censure.
Ich drohe jetzt nicht morgens, mittags und abends mit einem neuen Misstrauensvotum, aber ich verzichte auch nicht auf dieses Instrument. Festzuhalten ist doch, dass Herr Bayrou nicht benannt wurde, um die Politik von Präsident Macron weiterzuführen. Schließlich hat der die Wahlen im Juli verloren. Herr Bayrou wurde nominiert, um einen Haushalt zu verabschieden, hinter dem alle drei großen außenpolitischen Blöcke im Parlament stehen können. Das wird schwierig. Bei Rous' Vorgänger Barnier wollte 60 Milliarden Euro sparen, weil Frankreich hoch verschuldet ist und auf ein Haushaltsdefizit von 6% zusteuert. Sein Sparhaushalt aber zerschellte am Misstrauensvotum von links und rechts. Bei Rous wird also einen Weg der Versöhnung finden müssen, doch der ist steinig und steil.
Aus Paris war das Julia Borutta. Und die Ratingagentur Moody's, die hat Frankreich jetzt auch in ihrer Kreditwürdigkeit herabgestuft. Es gäbe eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Regierung das Haushaltsdefizit über das nächste hinaus entscheidend verringern werde. Und gleich hier in der SR-Infobilanz am Mittag das Interview der Woche. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der am Montag nach der Vertrauensfrage von Kanzler Scholz das Parlament auflösen muss, nach den Meldungen mit Tanja Philipp-Murer.
Die Rebellen in Syrien haben den Sturz von Machthaber Assad offenbar lange vorbereitet. Der Chef des militärischen Flügels der HTS, Al-Hamwi, sagte dem britischen Guardian, die Vorbereitungen liefen schon seit Jahren, die konkreten Planungen hingegen seit einem Jahr. Nach seinen Worten war dann Ende November der richtige Zeitpunkt für eine Offensive, da Assads wichtigste Verbündete in andere Konflikte verwickelt waren. Russland kämpfte in der Ukraine, während der Iran und die libanesische Hisbollah vom Kampf mit Israel geschwächt waren. Die Beschäftigten des Volkswagen-Konzerns sollen nach dem Willen der Bundesregierung länger Kurzarbeitergeld erhalten als zunächst vorgesehen. Arbeitsminister Heil will mit der Maßnahme die Krise bei dem Autobauer entschärfen. Er sagte der Augsburger Allgemeinen, es gehe darum, die VW-Standorte zu erhalten, betriebsbedingte Kündigungen zu verhindern und die notwendigen Zukunftsinvestitionen zu schultern. Der SPD-Politiker kündigte an, dass das Bundeskabinett in der kommenden Woche beschließen werde, die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes auf 24 Monate zu verdoppeln. Der FDP-Landesvorsitzende Oliver Luksic ist Spitzenkandidat der saarländischen Liberalen bei der kommenden Bundestagswahl im Februar. Luksic erhielt bei der Landesvertreterversammlung in St. Wendel 96% der Stimmen. Der 45-Jährige sitzt aktuell bereits für die FDP im Bundestag. Bei der letzten Wahl erhielt er seinen Platz über die Landesliste. Luksic tritt bei der kommenden Wahl auch als Direktkandidat in seinem Wahlkreis St. Wendel an. Bisher konnte aus dem Saarland immer nur maximal ein Kandidat der FDP in den Bundestag einziehen. Die US-Politikerin Nancy Pelosi ist nach Medienberichten in die amerikanische Militärklinik in Landstuhl eingeliefert worden. Die 84-jährige frühere Vorsitzende des Repräsentantenhauses sei in Luxemburg von einer Treppe gestürzt. Wie schwer die Verletzung ist, ist nicht bekannt. Pelosi war mit einer Delegation des Kongresses im Großherzogtum zu Gast. Sie wollte an den Gedenkfeierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Ardennenoffensive teilnehmen. Pelosi gilt als eine der einflussreichsten Politikerinnen der Demokratischen Partei.
SR Info. Das Interview der Woche.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in der kommenden Woche eine staatstragende Rolle. Er muss nach der Vertrauensfrage entscheiden, ob er das Parlament auflöst. Eine Ausnahmesituation in der Bundesrepublik, aber nicht das Ende der Welt, wie Steinmeier betont. Gerade ist er in Afrika unterwegs. ARD-Hauptstadtkorrespondentin Efi Seibert reist mit und hat mit ihm ein Interview geführt.
Es ist kurz vor Weihnachten und um die 30 Grad. Der Bundespräsident ist in Afrika unterwegs, in Nigeria, im Königreich Lesotho. Und wir führen dieses Interview gerade in Südafrika. Guten Tag, Herr Steinmeier.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Das ist mal eine etwas andere Weihnachtsstimmung. Überall, wo wir sind, sehen wir neben den Palmen auch Weihnachtsbäume.
Das in der Tat hat mich überrascht, dass die Weihnachtsdekoration nicht nur hier in Südafrika, da überrascht es mich weniger, aber auch in Nigeria sehr sichtbar war. Also insofern können schon etwas heimatliche Gefühle auftreten, wenngleich die Hoffnung auf Schnee hier ergebnislos verlaufen wird.
In der Heimat auf der politischen Bühne ist in diesen Wochen vor Weihnachten sowieso eine Menge anders als sonst. Am Montag stellt der Kanzler die Vertrauensfrage und der Bundespräsident spielt eine ganz besondere Rolle in der Verfassung. Dazu kommen wir später. Wir bleiben erstmal in Afrika. Das Land hat seit diesem Monat den Vorsitz der G20-Staaten, also der großen Industriestaaten der Welt, und fordert seinen Teil an Mitsprache in der Welt, in der UNO, im Sicherheitsrat, in anderen Organisationen, ähnlich wie die anderen Player im globalen Süden. Nehmen Sie da auch ein verändertes Selbstbewusstsein wahr auf Ihren Reisen jetzt auch in Nigeria?
Natürlich, ein verändertes Selbstbewusstsein der Staaten des globalen Südens, aber auch inzwischen mehr Einsicht bei den Staaten, wenn man so will, des globalen Nordens. Dass es G20 gibt, ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern wir haben ja jahrzehntelang in anderen, sehr viel kleineren Formaten gearbeitet, in denen afrikanische Staaten überhaupt nicht vorkamen, südamerikanische Staaten auch nicht. Das ist eine Entwicklung der letzten Jahre, die berücksichtigt, dass die Staaten des globalen Südens selbstbewusster, auch einflussreicher geworden sind. Und insofern ist es kein Zufall, dass Brasilien den letzten G20-Vorsitz hatte und jetzt übergeben hat am 1. Dezember an Südafrika. Das ist von riesiger Bedeutung, nicht nur für das Land selbst, sondern für den ganzen afrikanischen Kontinent. Denn immerhin ist es das erste afrikanische Land, das überhaupt den Vorsitz in G20 übernimmt. Und wir verfolgen das mit Interesse. Ein Grund, weshalb ich hier bin, ich möchte gerne wissen, was die Themen sind im Detail, die Südafrika in seiner Präsidentschaft besprechen wird. Und es werden nicht sämtlich Themen sein, bei denen wir von vornherein einer Meinung sind. Aber es kommt eben darauf an, dass wir erstens Interesse zeigen, zweitens wissen, über welche Themen wir mit Südafrika in nächster Zeit werden reden müssen. Ja, und drittens ernst nehmen, dass Südafrika eine wahrnehmbare Stimme des globalen Südens sein will.
Gleichzeitig zum G20-Vorsitz ist Südafrika ja auch ein BRICS-Staat, also in einem Bündnis, in dem der in Anführungszeichen alte Westen keinen Zutritt hat, dafür China und auch Russland um die Führung buhlen und mittlerweile auch der Iran Mitglied ist. Suchen sich eigentlich diese großen Player des globalen Südens, mit denen Sie jetzt ja auch zu tun haben, Ihre Partner so, wie es gerade passt?
Jedenfalls suchen sie die Zukunft ihrer gesellschaftlichen und politischen Orientierung nicht mehr nur im Westen. Ich glaube, wir würden einen Fehler machen, wenn wir BRICS und BRICS Plus für alle Staaten als gleichbedeutend sehen für eine völlige Abkehr vom Westen. Hier in Südafrika sehen wir es doch ganz besonders. Hier ist das Bedürfnis, die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, auch mit Deutschland, auch mit den USA zu pflegen, besonders groß. Und Südafrika gehört gleichzeitig BRICS an, dort zu den Führungskräften. Ich glaube, wir müssen uns bei uns in Nordeuropa, auch in Deutschland, auch klar denken. Wenn wir bessere und engere Beziehungen zu den afrikanischen Staaten haben wollen, dann kann die Zugehörigkeit von BRICS nicht gleichzeitig ein Ausschlussgrund sein, sondern wir müssen dann möglicherweise in einen Dialog eintreten, in denen wir unsere Position besser verständlich machen und auch sagen, wo wir möglicherweise nicht mitgehen können. Das betrifft das Verhältnis zu Russland und das betrifft manche Bewertungen der BRICS-Staaten zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Wir werden schwierige Diskussionen zu führen haben, aber meine Überzeugung ist, wir müssen sie führen.
Wenn Sie nach Deutschland zurückkehren, dann passiert etwas in der Bundesrepublik, was nicht sehr häufig passiert, zuletzt vor fast 20 Jahren. Der Kanzler stellt die Vertrauensfrage im Bundestag und wird sie aller Voraussicht nach verlieren. Und dann wären Sie als Bundespräsident laut Verfassung dran und könnten den Bundestag auflösen, damit, wie im Moment geplant, im Februar Neuwahlen stattfinden. Sie haben für diese Auflösung des Parlaments nach einer verlorenen Vertrauensfrage 21 Tage Zeit. Haben Sie schon ein Datum im Auge?
Also ich finde, zunächst einmal sollten wir Respekt vor dem Deutschen Bundestag und vor der Verfassung zeigen. Noch hat der Bundestag nicht entschieden. Wir wissen, dass er in wenigen Tagen entscheiden wird. Und wir haben eine Verfassung, die uns Gott sei Dank mit klugen Hinweisen den Weg weist, wie man eine solche Situation nach einer Vertrauensfrage umgeht. Es sind weise Entscheidungen, die 1949 getroffen worden sind, die uns getragen haben über Krisen, die es auch in der alten Bundesrepublik schon gegeben hat. Wir haben 1966 eine Situation gehabt, in der die FDP die Regierung verlassen hat, damals die SPD in die Regierung eingetreten ist, 1972 eine Vertrauensfrage durch den damaligen Bundeskanzler. Wir haben ein Misstrauensvotum 82 gehabt, gefolgt von einer Vertrauensfrage von Bundeskanzler Kohl und erneut eine Vertrauensfrage 2005 durch Bundeskanzler Schröder. Es sind gleichwohl Ausnahmesituationen geblieben und deshalb verstehe ich das so ein bisschen Verunsicherung in der deutschen Bevölkerung entstanden ist. Die Aufgabe des Bundespräsidenten ist nicht nur, die Verfassung zu vollziehen. Dass er das tut, der Bundespräsident, daran wird kein Zweifel bestehen. Aber ich glaube, es ist auch die Aufgabe des Bundespräsidenten, in dieser Situation ein bisschen Beruhigung und Entschärfung der Konflikte der letzten Monate zu betreiben. Ich will sagen, das Ende einer Koalition ist außergewöhnlich, aber es ist nicht das Ende der Welt. Wir haben funktionierende Institutionen. Und wenn wir zur Neuwahl kommen, dann werden der Bundestag und die Bundesregierung handlungsfähig sein, bis ein neuer Bundestag, ein neuer Bundeskanzler gewählt ist. Und insofern besteht jetzt eigentlich keine Notwendigkeit, verunsichert zu sein. Wenn der Bundestag dem Bundeskanzler nicht das Vertrauen ausspricht, dann hat der Bundespräsident die Möglichkeit, er kann den Bundestag auflösen. Bevor die Entscheidung darüber zu fällen ist, werde ich ganz sicher, das ist die gute Staatspraxis in Deutschland, da eine Auflösung des Bundestages nicht nur einige wenige, sondern alle Abgeordneten betrifft, werde ich sicher die Gespräche mit den im Bundestag vertretenen Parteien und Gruppierungen aufnehmen und danach entscheiden.
Das ist also im Prinzip Ihre Vorbereitung auf diesen Akt, aber wie bereiten Sie sich mit den Parteien darauf vor? Also was ist Inhalt dieser Gespräche mit allen Parteien?
Die Staatspraxis, von der ich gerade gesprochen habe, bringt zum Ausdruck, dass das Ergebnis der Vertrauensfrage das eine ist, dass der Bundespräsident aber auch festzustellen hat, ob sich im Bundestag möglicherweise andere Mehrheiten für andere Regierungen finden lassen, die Stabilität versprechen. Ich werde nicht überrascht sein, wenn sich diese Möglichkeit in den Gesprächen mit den Fraktionsvorsitzenden und Vorsitzenden der Gruppierungen nicht zeigt. Aber die Gespräche sind abzuwarten.
Sie sind ja qua Amt wahrer stabiler Verhältnisse. Hat sich das ständige instabile Wackeln dieser Koalition irritiert? Mal völlig abgesehen von politischen Inhalten. Aber es vermittelte den Bürgern ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass da kein fester Boden unter einer Regierungskoalition ist.
Ja, das ist keine persönliche Geschmacksfrage, das will ich ausdrücklich sagen, sondern es war wirklich ein Problem, dass Politik nur noch als Streit wahrgenommen worden ist. Und das diskutieren die Bürgerinnen und Bürger nicht. Sie verstehen, dass man auch in einer Koalition nicht von vornherein zwischen allen Parteien einer Meinung ist, aber dass dieser Streit immer wieder vor der Öffentlichkeit ausgetragen wird, dass Entscheidungen, die schon feststehen, wieder in Frage gestellt werden. Alles das, glaube ich, hat zur Verunsicherung, von der ich eben gesprochen habe, beigetragen. Wir sind jetzt in einer anderen Phase. Und deshalb müssen wir jetzt sehen, wie die Entscheidung über die Vertrauensfrage ausfällt und werden uns dann den Regeln, die die Verfassung vorgibt, widmen, mit Ruhe und mit Sorgfalt handeln. Denn ich glaube, auch darauf haben die Bürger einen Anspruch. Wir sollten jetzt nicht huddeln. Die Hektik der Tagespolitik und die Schlagzahl der Medien gibt jetzt nicht das weitere Verfahren vor, sondern die Verfassung und ihre Regeln.
In Ihrer Amtszeit mussten Sie ja gleich zu Beginn schon als Manager von Instabilität auftreten, als damals die FDP aus den Jamaika-Koalitionsgesprächen mit Angela Merkel ausgestiegen ist und die SPD nicht schon wieder mit der CDU eine große Koalition bilden wollte. Die damalige Kanzlerin Merkel dachte da auch über Neuwahlen nach und damals haben Sie abgelehnt und auf die Verantwortung der Parteien hingewiesen. Was war damals der Grund?
Ja, ich meine, es gab auch damals ein Missverständnis bei vielen Akteuren in der Politik und wenn ich das so sagen darf, vielleicht auch bei vielen Journalistinnen und Journalisten, so als hätten wir eine freie Entscheidung darüber, wann wir Neuwahlen herbeiführen oder nicht. Ich habe vorhin gesagt, die Vertrauensfrage, die Auflösung des Bundestages ist ein Ausnahmefall und die Verfassung wollte das auch so. Deshalb hat Vorrang immer die Frage, gibt es Möglichkeiten, Verhältnisse zu schaffen, in denen eine stabile Regierung ihre Handlungsfähigkeit tagtäglich unter Beweis stellt. Und damals, 2017, hat sich gezeigt, es gab diese Möglichkeit. Ich will nicht sagen, dass das einfach war. Aber am Ende gab es doch Einsicht bei den entscheidenden Beteiligten, die in den Gesprächen, die ich geführt habe, dabei waren. Und insofern glaube ich, war es damals eine richtige Entscheidung. Ich kann nicht ausschließen, dass wir in ähnlich schwierige Entscheidungen auch wiederkommen, wenn ein Bundestag aufgelöst werden sollte und Neuwahlen hinter uns liegen.
Diesmal, Sie haben es gerade erwähnt, sind ja noch viel mehr Parteien am Start und es könnte eine sehr schwierige Regierungsbildung werden. Was sagen Sie, wir haben ja nicht alle Zeit der Welt in diesen Krisen. Sollte es eine zeitliche Begrenzung für Koalitionsverhandlungen geben?
Also die Verfassungswirklichkeit in Deutschland hat diese Notwendigkeit nicht aufgerufen in den letzten Jahrzehnten. Die Akteure in den Parteien, die sich zur Wahl gestellt haben, wussten um ihre Verantwortung und haben innerhalb von vertretbaren Zeiträumen auch den Weg zu einer Koalition gefunden. Ich hoffe, das wird auch in Zukunft so sein. Für den Fall, dass der Bundestag aufgelöst wird und Neuwahlen stattfinden, hoffe ich, dass wir der Tradition früherer Wahlen und Regierungsbildungen folgen und in vertretbaren Zeiträumen eine stabile Regierung zustande bekommen.
Der Streit in der Regierung, aber auch die Tatsache, dass so viele staatliche Aufgaben tatsächlich nicht ordentlich gemacht werden, hat die Bürger vom Staat entfremdet. Also gängiger Tenor ist, wenn man sich umhört, nichts funktioniert, die kriegen das nicht auf die Reihe. Das mag ein sehr deutsches Gejammere sein, aber unser Land ist ja tatsächlich in Sachen Infrastruktur und Wirtschaft auf keinem guten Stand. Was würden Sie sagen, was ist die dringendste Aufgabe, wenn wir jetzt quasi einen Neustart hinlegen würden mit einer neuen Regierung? Was ist die dringendste Aufgabe der Politik, um das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen?
Ich glaube, dass wir innerhalb der Regierung Verhältnisse herstellen, in denen untereinander mit großer Neigung zu sachlichen Entscheidungen nicht öffentlich pausenlos gestritten wird, sondern Entscheidungen tatsächlich gut vorbereitet sind und dann auch getragen werden von den Verantwortlichen. Zweitens, glaube ich, besteht ein großes Bedürfnis in der Bevölkerung danach, dass man sich der Frage von Staatsreform und Entbürokratisierung mit großer Ernsthaftigkeit widmet. Drittens, Infrastruktur ist ein Thema, das ich auch überall höre, wenn ich im Land unterwegs bin. Nun wissen die meisten, dass gerade in Zeiten, in denen Investitionsmittel zur Verfügung standen, in denen viele Baustellen bei der Bahn und auf den Schienenwegen eröffnet sind, die Verspätungen eher zunehmen. Aber ich hoffe doch, dass wir in absehbarer Zeit in eine Situation kommen, in denen Baustellen auch wieder beendet und geschlossen werden. Und unabhängig von den Problemen, die wir bei der Bahn haben, werden wir zeigen müssen, dass wir in der Lage sind, unsere Infrastruktur wiederherzustellen. Dafür werden Investitionsmittel einzusetzen sein, aber das wissen all diejenigen, die jetzt in die Verantwortung gehen und brauchen dazu von mir keine Ermahnung.
Zuerst kommt jetzt aber der Wahlkampf, der ist ja auch schon angelaufen und nimmt Fahrt auf. Man merkt das schon, der Ton wird rauer. Was wünschen Sie sich als Bundespräsident von diesem Wahlkampf?
Von den Wahlkämpfern wünsche ich mir, dass sie die Positionen, die Parteien vertreten zu den unterschiedlichen Fragen, sei es das Thema Infrastruktur, sei es das Thema Steuern, sei es das Thema Gesellschaftspolitik, sei es die Zukunft der Arbeitsmarkt- und Rentenpolitik, dass sie ihre Unterschiede deutlich machen, dass sie aber einen Stil pflegen, bei dem sie berücksichtigen, dass man möglicherweise mit dem politischen Gegner nach einer Neuwahl und nach einer Regierungsbildung wieder zusammenarbeiten muss. Das verlangt, dass man den Ton mindestens kontrolliert und einen politischen Stil pflegt, der dieser Republik und ihrer Demokratie angemessen ist, nämlich Kooperationsbereitschaft und Fähigkeit zur Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten. Und vom Wähler wünsche ich mir, dass er manche Haltung, die ich auch feststelle, wenn ich im Land unterwegs bin, manche Unlust an Wahlen überhaupt teilzunehmen, dass solche Wählerinnen und Wähler vielleicht die Weihnachtsfeiertage nutzen, um diese Haltung noch einmal zu überdenken. Denn wir sind in einem besonderen Jahr, 35 Jahre friedliche Revolution und Mauerfall. Wir erinnern uns, dass Tausende auf die Straßen gegangen sind, um für freie Wahlen zu kämpfen, die wir in ganz Deutschland haben. Und das sollten wir nicht ohne weiteres wegwerfen oder für gering achten. Und jeder sollte seine Stimme so abgeben, als sei seine Stimme die entscheidende, die für die Zusammensetzung einer nächsten Bundesregierung relevant ist.
Vielen Dank, Herr Bundespräsident.
Vielen, vielen Dank.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Interview der Woche mit ARD-Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert. Schauen wir noch auf die Wetteraussichten. Der Himmel ist grau, die Sonne lässt sich kaum blicken, aber dafür bleibt es meist trocken. Am Abend kann es dann ein bisschen regnen, in höheren Lagen fällt ein wenig Schnee. Und es ist frostig bei minus 1 bis 2 Grad. Auch in der Nacht ist es dann stark bewölkt, mit zeit- und gebietsweise etwas Regen oder Schneeregen. Und es bleibt bei den Temperaturen um die 0 Grad und damit kann es auch glatt sein. Morgen dann wieder viele Wolken, kaum Sonne, etwas Regen, höchstens 3 bis 6 Grad. Das war die SR-Infobilanz am Mittag. Mein Name ist Sarah Sasso. Ein schönes Wochenende Ihnen.